Herzlich willkommen zum täglichen Sportpodcast. Wie immer Stammgast Hendrik mit dabei.
Ja, genau, guten Abend. Man könnte schon sagen, zum täglichen, nächtlichen Sportpodcast.
Genau, wir starten wieder in der Nacht hier um 0 Uhr fast am Samstag und besprechen die nächsten drei Teams. Wir starten mit Platz 12. Schalke 04. Eine turbulente Saison liegt hinter Schalke unter Trainer Wagner. Am Ende steht man auf Platz 12 mit 39 Punkten. Kurz den Verlauf, denn der ist sehr bitter. Vor der Saison kam Wagner. Nach 10 Spieltagen stand man auf Platz 16. Nach 17 Spieltagen stand man auf Platz 5. Da machen wir jetzt erstmal direkt eine Pause. Nach der Hinrunde, wo hast du gedacht, wird Schalke landen?
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich dachte so, ja, also siebter Platz Minimum. Vielleicht geht sogar was Richtung Champions League, weil war ja alles ziemlich eng da. Und ja, aber die Rückrunde. Ja, also
Ja, da.
da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Ne? Also wenn man sich da einfach mal anguckt, wie sie da wirklich komplett eingestürzt sind, es hat gar nichts mehr funktioniert. Eigentlich jedes Spiel verloren, noch ein paar Unentschieden geholt.
Warte, ich mache mal kurz hier weiter, dann kannst du weiter ausführen.
Ja.
Am 18. Spieltag hat man dann zum Auftakt der Rückrunde direkt gegen Gladbach gewonnen. Da war die Euphorie hoch. Und seitdem hat man 16 Spiele in Folge keinen Sieg geholt. Am Ende steht man, wie gesagt, auf Platz 12 mit 39 Punkten. Und du hast es schon angesprochen, die Rückrunde. Die war, da fehlen irgendwie einem die Worte, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, Schalke hat in der Rückrunde schlechter gespielt als jede andere Mannschaft in der Liga. Und auch als Paderborn, Düsseldorf oder Bremen. Und die haben, ja, sehr wenig Punkte. Also, was da wirklich passiert ist, ist echt ein Rätsel irgendwie. Also, ich glaube, dass sie in der Hinrunde von der Qualität her leicht über ihrem Niveau gespielt haben, vielleicht die Euphorie viel zu groß war, Fans an den vierten Tabellenplatz geglaubt haben, dachten, wow, vielleicht geht was Richtung Champions League. Ja, und dann kam ja wirklich der totale Einsturz. Ich glaube, da kann man jetzt nicht sagen, es liegt am Trainer, es liegt an der Mannschaft, es liegt einfach an allem, was da passiert. Also da kann man wirklich so viele Sachen aufzählen, die da falsch gelaufen sind. Tönjes nur als kleines Beispiel. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Und da muss man jetzt die Bruchbude, sage ich mal, irgendwie wieder zum Laufen bringen. Und das wird eine Riesenaufgabe die nächsten Jahre.
Fakte Nummer eins, den ich sehe für diese Rückrunde, ist das Verletzungspech. Schaut man sich die verletzten Spieler an, waren Harit, Salif Sané, Serdar Maskerell und Rahman alle lange verletzt. Dass alle drei davon, Serdar, Harit und Rahman, alle drei die Top-Torschützen mit jeweils 7 Toren sind, sagt schon so einiges aus, weswegen sie vielleicht da stehen, wo sie am Ende stehen. Und dann ist noch ein Faktor, du hast schon die Skandale angesprochen. Ich zähle sie mal kurz auf. Am Anfang der Saison gab es einen Rassismus-Skandal rund um Tönjes. Ist dann erstmal, wie lange ist er zurückgetreten? Weiß das noch? 1, 2 Monate in etwa, ne?
Ja, aber da haben ja
Nicht
auch
lange auf jeden
schon
Fall.
viele den Rauswurf gefordert, der ja dann nicht kam.
Dann gab es erstmal eine recht ruhige Hinrunde. Komisch für Schalke. Und dann ging es los. Dann ging die Negativstreak los. Wagner stand vorm Aus. Da hat man noch 450 € Spieler rausgeworfen. Dann durch Corona stand man kurz vor der Insolvenz. Man hat jetzt eine Bürgschaft von, oh, Insolvenz sollte ich nicht sagen, rechtlich hier. Sagen wir, man stand nicht gut finanziell da. Und dann hat man eine Bürgschaft von 40 Millionen jetzt von NRW bekommen. Dann gab es eine Pressekonferenz, auf der man verkündet hat, beziehungsweise schon einen Tag vorher wurde das von Schalke verkündet, dass Tönjes geht. Da hat man noch 450 € Fahrer, die ja so neben ihrer Rente was verdient haben, die Spieler zum Training gefahren haben und so weiter rausgeschmissen. Und dadurch, dass man finanziell jetzt so schlecht dasteht, dürfen noch alle Spieler den Verein verlassen. Da denke ich auch direkt an McKennie, der unter anderem Angebot auch von der Insel hat, von ein paar Vereinen und auch von Hertha, der im Verein sehr wahrscheinlich für rund um die 25 Millionen verlassen wird. Also eine ruhige Saison auf Schalke gibt es einfach nicht mehr.
Nee, die Saison davor war ja sogar noch ein bisschen knapper, wenn ich mich richtig zurückerinnere, bezogen auf
Ja, auch mit
Abstieg.
Trainerauswurf rund um Tedesco.
Genau, das war ja auch schon so ein Riesendrama. Und ja, Schalke muss da jetzt gerade ein bisschen aufpassen, dass aus jahrelanger, ja, Europa League Minimum Garantie, es gab ja auch Zeiten, da hat man guten Gewissens vor der Saison gesagt, Schalke wird mindestens Vierter. Und jetzt muss man so ein bisschen aufpassen, dass man nicht so ja, ich sag mal, ein Mittelfeld abrutscht. Ich meine, du musst mal überlegen, zum Beispiel Hamburg und Bremen vor 10 Jahren waren die viel, viel besser. Und wir wissen beide, was die jetzt aktuell so machen. Also.
Ja, die Traditionsvereine, die sterben halt mehr oder weniger die Zeit ein bisschen aus.
Ja, das ist. Da muss man mal schauen, was mit Schalke passiert. Klar kann man da wieder das Ganze rückgängig machen, wieder langsam sich nach oben herantasten. Aber wie gesagt, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es halt, wie gesagt, sowas wie Werder Bremen jetzt wird, dass das irgendwie leicht kontinuierlich nach unten geht. Und dann, ja, spricht man dann so gern von guten alten Zeiten, wo man noch international gespielt hat, aber steckt mitten im Abstiegskampf in ein paar Jahren. Ich meine, klar, das ist jetzt sehr weit rausgeholt. Aber man hat ja gute Beispiele mit, wie gesagt, Bremen oder Hamburg.
Ja, bei Schalke, ja, was da alles schiefgelaufen ist, ich würde noch gern ein Thema ansprechen. In der Hinrunde oder in der Rückrunde vergangenes Jahres ist Tedesco ziemlich schnell rausgeflogen. Und dass der Anspruch von Schalke auf der Pressekonferenz ist, nächstes Jahr mal ein ruhiges Jahr zu haben, das sagt ja schon so einiges aus. Und jetzt, wenn man über das Thema spricht, muss man auch Wagner natürlich ansprechen. Hättest du den anstelle von Schalke entlassen, oder findest du es auch mal ein richtiges Zeichen, einfach so einen Trainer langfristig zu behalten?
Finde ich prinzipiell erstmal ein gutes Zeichen. Ich habe es ja auch in den letzten Folgen bei zum Beispiel Paderborn oder Bremen gelobt. Man muss aber dann auch ehrlich sagen, wenn dann ein Trainer nicht mehr so wirklich an die Mannschaft rankommt und jeden Spieltag aufs Neue, ich sag mal, komische Taktiken vorm Spiel seinen Spielern mitgibt, beziehungsweise Aufstellungen spielt, wo jeder, der Schalke ein bisschen verfolgt oder Fußball schaut, sagt, das kann ja wieder nicht gut gehen, das sieht man schon an der Aufstellung. Ne, zum Beispiel die jungen Spieler keine Chance geben, aber dieses Dreier-Fünfer-Kette, was nicht so wirklich funktioniert hat. Damit auf den Außenbahnen, glaube ich, stand ein Innenverteidiger, dann sich hinten irgendwie nur reinstellen. Da fällt mir zum Beispiel das Spiel gegen Düsseldorf ein, wo sie in Düsseldorf, damals war Düsseldorf ja 16, als sie gegeneinander gespielt haben, da haben die nicht wirklich offensiv gespielt. Also da hat Fortuna den Ton angegeben und das darfst du dir als Schalker Mannschaft nicht gefallen lassen. Da musst du eigentlich dominieren gegen Düsseldorf.
Allgemein in der Rückrunde hat man eigentlich nur auf Konter gespielt.
Ja.
Das liegt natürlich auch an den ganzen verletzten Spielern. Ich finde es prinzipiell auch ein starkes Zeichen. Allerdings stelle ich mir bei sowas immer eine Frage. Wenn du jetzt so eine Negativspirale hattest, einen Negativstreak, wie möchtest du die Mannschaft nochmal erreichen? Meistens erfolgt dann ja so ein Umschwung, wenn ein neuer Trainer kommt. Ich stelle mir es einfach sehr schwer vor, wenn die Köpfe jetzt so eingestellt sind mit, wir haben nur noch verloren und so weiter, wie du die Mannschaft nochmal erreichen möchtest. Das sehe ich als großes Problem an. Und das muss man auch in Frage stellen, ob Wagner es überhaupt die Mannschaft noch erreichen kann. Für Schalke wäre es sehr schön, wenn er sie noch erreichen kann. Die nächste Saison wird er, denke ich mal, definitiv zumindest die Hinrunde wieder besser werden, wenn die ganzen Verletzten, Langzeitverletzten zurückkommen. Und mal schauen, dann ist halt nur die eine Frage, die ich mir stelle, wie gesagt, ob er die Mannschaft noch erreichen kann.
Ja, also jetzt im Sommer gibt es quasi die letzte Chance, da jetzt nochmal, ja, so lang ist die Sommerpause jetzt auch nicht, aber trotzdem mal einige Wochen Zeit, da mit der Mannschaft, mit den
Knapp
Spielern,
2,5 Monate.
allen zu reden und dann halt versuchen, die Mannschaft irgendwie noch zu erreichen. Und ich denke mal, wenn er rausgeschmissen wird, dann wird das noch ziemlich zeitnah passieren, weil der neue Trainer wird ja gerne die ganze Vorbereitung da mitnehmen. Ja, bis bald.
Nee, das kann ich auch direkt hier sagen. Auf der Pressekonferenz wurde verkündet, dass man definitiv mit ihm in die nächste Saison geht.
Ja, okay. Ja, habe ich jetzt nicht so verfolgt, muss ich ehrlich sagen. Aber wenn das gesagt wurde, dann wird es ja so sein und dann wird er auch die Chance kriegen. Aber ich denke mal, die Zündschnur, bis es dann quasi wieder knallt, ist nicht lang. Also,
Sind wenige Spiele.
genau, wenn es
Ja.
nach 5 Spielen, sage ich mir, immer noch genauso aussieht, dann kann er auch sagen, okay, danke, tschüss.
Ja.
Aber wie gesagt, also das muss man auch echt abwarten. Kann sein, Schalke kommt da raus, alle denken, die haben den Trainer nicht gewechselt, auf einmal gewinnen die ersten 5 Spiele oder so. Also da ist irgendwie gefühlt auch heute alles drin. Und ich sag, als Dortmunder, ich würde mir wünschen, wenn Schalke wieder ein bisschen besser wird. Ja, muss man mal abwarten. Aber.
Wenn man jetzt auf die Statistiken schaut, ist nur eine Sache sehr erschreckend. Alle Stürmer zusammen, die Schalke im Kader hat, Ramann ausgeschlossen. Also Kutucu, Gregoritsch und Burgstaller haben zusammen 6 Tore gemacht in der ganzen Saison. Gregoritsch kam erst zur Rückrunde. Trotzdem ist es schon eine sehr erschreckende Statistik und zeigt auch, was da vieles falsch gelaufen ist. Kommen wir kurz auf die Transfers zu sprechen. Vor der Saison hat man Kabak, Ramann, Tick-Petty, Tobido, Gregoritsch, Schubert und Kennigold. Ich würde sagen, die Transfers waren prinzipiell sehr, sehr gut. Kabak hat sich durchgesetzt, sehr guter Spieler, Rahman ebenfalls. Torpedo wird wieder gehen. Ich glaube, von Barcelona 2 ausgeliehen. Kenny geht in Richtung Everton, wird er sehr wahrscheinlich auch spielen. Schubert, ja, leider irgendwie haben wir auch schon angesprochen. Gregoritsch wird auch wieder gehen. Vor der Saison sind dann noch als große Namen Bentaleb, Rudi Mendel, Kulibalanka, Fährmann und Embolo gegangen. Da würde ich sagen, hat man vielleicht mit Embolo und Fährmann kleinere Fehler gemacht. Das Geld von Embolo hat man natürlich gerne mitgenommen. Trotzdem würde ich sagen, wenn man besonders jetzt auf Kabak, Rahman und Kenny schaut, waren das schon sehr, sehr gute Transfers, die man vor der Saison getätigt hat.
Ja, also so schlecht hören sich die Namen da nicht an, die gekommen sind. Und ich meine, es hat in der Hinrunde ja auch gut funktioniert. Was ich zur Hinrunde noch sagen würde, das finde ich eigentlich einen ganz guten Vergleich. Nach 17 Spielen hatten Dortmund und Schalke genau beide gleiche Punktzahl, 30 Punkte. Und das Ganze dann 17 Spiele weiter, also am 34. Spieltag, hat Dortmund 30 Punkte mehr als Schalke. Also, das ist, finde ich, nochmal, unterschreibt nochmal eine besonders schlechte Rückrunde von Schalke. Und auch, du hast ja auch eben die Stürmer erwähnt mit den Toren, 38 Tore. Also quasi ein Tor pro Spiel, ein bisschen mehr. Das ist okay für eine Mannschaft wie, weiß ich nicht, die da unten drin steckt oder keine hohen Ansprüche hat. Union Berlin hat auch mehr Tore geschossen. Stell mal vor der Saison sagt dir einer, Union Berlin schießt mehr Tore als Schalke. Oder das sagt jemand nach der Hinrunde. Also. Das ist wirklich unfassbar. Da hat wirklich von vorne bis hinten nichts funktioniert, wie wir das ja auch eben schon gesagt haben. Und ja, bleibt spannend abzuwarten, was da jetzt die nächsten Monate passiert, wie Schalke da in die neue Saison rein startet.
Besonders die Frage, wie geht es weiter, ist auch sehr schwer bei Schalke zu beantworten. Schaut man jetzt auf die Torwartposition, da wird sehr wahrscheinlich Schwolow kommen und Fährmann kommt zurück. Die beiden Torhüter von letzter Saison, Nübel geht nach Bayern, Schubert, ja, sehr wahrscheinlich wird ausgeliehen. Dann ist die Frage, wird Fährmann dann vielleicht wieder die Nummer 1? Die ersten Spiele muss man nach Wagner schon liefern, hast du ja auch schon angesprochen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Leistungsträger werden Schalke verlassen? Alle Spieler dürfen gehen, sprich, wenn ich Kaba könnte wieder gehen, ein Rahman, ein McKennie schon angesprochen. Und wenn die ganzen Spieler gehen, dann wird die nächste Saison vielleicht auch nicht besser.
Ja, auf jeden Fall. Also die Qualität geht natürlich auch immer weiter runter, je schlechter es für einen sportlicher läuft. Das ist wie gesagt die Gefahr, die ich halt eben angesprochen habe. Je länger man da irgendwie nicht die Ziele erreicht, desto schneller verliert man eben qualitativ hochwertige Spieler, weil die eben nicht ein Harry zum Beispiel bei einer Mannschaft spielen will, die in der Bundesliga im Mittelfeld landet. Als Beispiel.
Ja. Also abschließendes Fazit zu Schalke. Die Hinrunde war überragend. Die Rückrunde war schlecht. Die Wahrheit wird sehr wahrscheinlich irgendwo in der Mitte liegen, wie immer. Sprich, ich würde sagen, Platz 8, 9 in dem Bereich, das wäre zu erwarten gewesen. Und jetzt dürfen wir schauen, wo Schalke am Ende nächste Saison stehen wird und welche Spieler Schalke verlassen werden. Noch kurz auf Tönnies Thema ansprechen. Für Schalke und die Fans ist das natürlich, denke ich mal, wenn man Social Media anschaut, eine kleine Erleichterung, dass Tönnies jetzt mehr oder weniger gegangen ist. Das haben die Fans ja schon längere Zeit gefordert.
Ja, also, ja, wir tun auch irgendwie die Schalke-Fans ein bisschen leid, was da so in den letzten, ja, man kann ja schon fast sagen, Jahren auf Schalke da abgezogen wird. Und wirklich mit Clemens Tönnies haben sie wirklich da auch den Vogel abgeschossen. Da sind sie echt wirklich alle froh, dass der jetzt endlich weg
Wortwörtlich.
ist. Also, da waren ja schon die Aufschreie groß, als der Skandal mit dem Rassismus war. Und der ist ja schon wieder quasi ein Jahr her. Ja, also da hat es wirklich viele Probleme gebraucht, bis ein Herr Tönnies sagt, okay, ich gehe.
Ja. So, kommen wir auf das nächste Team zu sprechen. Union Berlin mit Trainer Urs Fischer hat den zweitgeringsten Marktwert vor der Saison gehabt, 40 Millionen. Man ist als Abstiegskandidat Nummer 1, vielleicht 2 mit Paderborn in die Saison gegangen. Am Anfang sah es noch nicht so gut aus. Nach 10 Spieltagen stand man auf Platz 14. Danach stand man 15 Spieltage in Folge in dem Bereich 10, 11, 12. Dann stand man vor der Corona-Pause auf 11. Und nach der Corona-Pause stand man auch auf 11. Du hast ja zwischenzeitlich gesagt, dass du vielleicht sie noch in die Relegation prophezeist. Dies war am Ende nicht der Fall und die Saison war aus Sicht von den Eisernen überragend.
Ja, auf jeden Fall. Also vor der Saison waren sie bestimmt mit Paderborn und Köln, wenn man in der mal die Aufsteiger, ja, mit Abstiegskandidat Nummer 1. Ist aber auch klar, ne? Du sagst ja nicht eben Werder Bremen vor der Saison, da kommt ja kein Mensch drauf. Und das haben sie wirklich überragend gemacht, gerade die Hinrunde in den Heimspielen. Einmal Dortmund besiegt zu Hause, Gladbach besiegt. Die beiden Mannschaften waren dann jeweils zum Zeitpunkt Erster in der Tabelle. Also zweimal den Spitzenreiter besiegt. Und ja, warum ich das gesagt habe, dass sie vielleicht noch den 16. Platz bekommen, ist, dass sie halt gerade am Anfang der Geisterspiele ja echt leicht eingestürzt sind. Also ich erinnere mich zum Beispiel, dass sie, glaube ich, 4-0 gegen Stadtrivalen Hertha verloren haben. Also sie haben
Ja.
da echt einige Spiele hintereinander verloren, beziehungsweise wenig Punkte geholt. Und dann war halt so ein kleiner Einbruch zu sehen. Das sieht man ja auch, wenn man sich zum Beispiel anschaut, ne, Platz 14 bis zum 30. Spieltag. Und davor waren sie ja eher so 11, 12. Also wie gesagt, da war schon ein kleiner Einbruch zu sehen. Aber im Endeffekt alles entspannt. Und sie haben es ja auch nochmal gerade in den letzten zwei, drei Spielen, jetzt bis auf gegen Hoffenheim am vorletzten Spieltag, ja auch gut gemacht. Und völlig verdient in der Liga geblieben. Ich meine, Dortmund und Gladbach geschlagen. Also das ist schon eine Ansage an die anderen da unten. Und
Ja.
ja. Muss man mal
Im
gucken,
letzten
was
Sp
jetzt nächstes Jahr kommt. Man sagt ja mal, das verflixte zweite Jahr. Fortuna Düsseldorf lässt grüßen. Aber mal schauen.
Im letzten Spiel gegen Fortuna haben wir noch große Moral bewiesen und da einfach gezeigt, was es eigentlich heißt, für Union zu spielen, für die Spieler geben, sobald sie in diesem Trikot von Union spielen, immer alles. Das hat diese Mannschaft perfekt bewiesen, dass das Team immer alles gibt, nie aufgegeben hat. Trotz meiner Rückstand kein einziges Spiel gewinnen konnte, das schlechteste Team überhaupt in Rückstand. Trotzdem gibt es da positive Sachen, wie zum Beispiel Anderson mit 12 Toren, mit dem besten Kopfball, die meisten Kopfballduelle gewonnen und die meisten Zweikämpfe der ganzen Liga gewonnen. Er war definitiv eine Personalie, die sehr gut gezündet hat bei Union. Und mal schauen, ob er bei solchen Spielern muss man sich immer fragen, ob sie über die Saison hinaus bleiben werden.
Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, mit 12 Saisontoren hat er auf jeden Fall Aufsehen erregt. 15 Scorerpunkte, also noch drei Vorlagen dazu. Als Aufsteiger oder in einer Aufsteigermannschaft 15 Scorerpunkte in der Bundesliga zu sammeln, ist wirklich überragend. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Ich vergleiche gerade hier nochmal die Hin- und Rückrundentabelle. 20 Punkte nach 17 Spielen. 41 nach 34, also eigentlich ziemlich ausgeglichen, was ich recht interessant finde, weil man ja denkt, dass eigentlich Union Berlin in der Rückrunde ein bisschen schlechter geworden ist. Aber die Punkte und Tore ungefähr gleich verteilt in der Rückrunde. Und ja, also ich bin echt gespannt, wie da jetzt weitergearbeitet wird. Das hat ja auch gerade jetzt die erste Saison im Oberhaus Tendenzen zu Fortuna Düsseldorf. Die waren ja auch ungefähr am Ende 11. mit 40 Punkten, also war echt auch eine überragende erste Saison. Aber wenn jetzt die Unioner die Story von Fortuna diese Saison angucken, dann sind sie wahrscheinlich nicht so happy. Aber muss ja erstmal genauso kommen.
Ja.
Und ich meine, ich traue es ihnen auf jeden Fall zu. Die Frage ist nur,
Ja.
ob sie es dann auch umsetzen können. Aber ich finde Union als Verein super sympathisch. Also habe ich jetzt nichts dagegen, wenn sie in der ersten Liga sind.
Vor der Saison hat man 7,4 Millionen für Transfers ausgegeben, unter anderem Ucha, Friedrich, Ingwertsen, Abdullah und andere Spieler geholt. Trotzdem, wenn man sich jetzt die Performance anschaut, haben die Spieler, die in der zweiten Liga dabei waren, eigentlich kann man sagen, besser performt, unter anderem, wie gesagt, Andersen. Jetzt ist die Frage, inwiefern man den Kader verstärken kann durch Corona, wie viel Geld da übrig bleibt. Polter, Reiche, Schmiedebach und Giekewitz werden gehen. Besonders Giekewitz ist sehr bitter, dass er Union verlassen wird und Richtung Augsburg gehen wird. Polter wird auch nicht leicht zu ersetzen. Und da muss man noch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um die ganzen Spieler zu ersetzen. Du hast auch schon das verfluchte zweite Jahr angesprochen. Für Union wird es sehr wichtig werden, dass wieder Fans in die Stadien kommen. Das wird auch sehr wahrscheinlich der Fall sein. Aktuell ist der Stand, dass in Leipzig knapp 20.000 rein dürfen, unter anderem. Und in Dortmund 28.000. In beiden Stadien wurden schon Tests mehr oder weniger getestet und wie viele Leute rein dürfen, wurde da schon alles ausgetestet. Und die beiden Spieler zu ersetzen, wird trotzdem sehr, sehr schwer, unter anderem Giekewitz und Polter, wie angesprochen.
Ja, so sieht's aus. Und auch sehr interessant mit den Fans, dass da gerade so auf Hochtouren ja quasi gearbeitet wird, dass so zumindest eine gewisse Prozentzahl des Stadions ausgelastet werden kann. Wenn man sich die Saisonstatistik von Union Berlin anschaut, fällt eigentlich mit am meisten auf, dass sie durchschnittlich eine höhere Laufleistung hatten als die anderen Vereine der Bundesliga. Also 118,06. Und ja, also das spricht nochmal für den Kampf, für die Moral, für die mentale. Ja, haben sie gut gemacht, die Saison, würde ich sagen. Und hast du noch was zu sagen zu Union?
Nö, kommen wir zum nächsten Berliner Team, Hertha BSC. Am Ende auf Platz 10 unter Trainer Bruno Labbadia. Ich fasse kurz, betone ich auf kurz, die Saison zusammen. Vor der Saison kam Kovic als Trainer nach 12 Spieltagen Stampen auf Platz 15. Hat Kovic rausgeworfen, Klinsmann kam am 27.11.2020. Und mit ihm hat man 7 Spieltage absolviert. War am Ende auf Platz 14, hat 12 Punkte geholt, eigentlich sehr gut. Und dann hat Klinsmann ohne Ankündigung hingeschmissen, ist zurück in die USA gewandert. Danach ist noch ein Tagebuch aufgetaucht, was auch nochmal für Unruhe gesorgt hat. Nuri hat übernommen. Und ihn hat man in 6 Spieltagen 5 Punkte geholt. Erstmal auch rausgeschmissen worden vor der Corona-Pause. Dann kam Labbadia. Dann ist ein Kalou-Video aufgetaucht, was den Restart gefährdet hat. Und am Ende steht man auf Platz 10. Nach 34 Spieltagen turbulenter geht eine Saison eigentlich gar nicht.
Ja, also Hertha war diese Saison auf jeden Fall eins der ja, abenteuerlichsten Vereine. Ja, also wirklich viele Trainer, ich glaube auf jeden Fall die meisten in einer Saison.
Jo,
Und man muss so
vier
ehrlich
Stück.
sagen, der Bruno hat es am Ende sehr, sehr gut gemacht. Er hat dafür gesorgt, dass
Ja.
die Abstiegsängste ja nicht mehr vorhanden sind. Und ja, 41 Punkte, man steht über dem Stadtrivalen Berlin. Das freut bestimmt auch die Blau-Weißen in Berlin. Auch wenn es nur anhand von 6 Toren besserer Tordifferenz entschieden wurde. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Vereine sich so ein bisschen betteln, wer weiter oben steht. Also Berlin hat quasi ja, den Stadtmeister, wenn man so will.
Ja.
Und ja, zu der Saison von Hertha. Ich war wirklich überrascht, was der Herr da bei dir da geleistet hat. Ich muss ehrlich sagen, diese ganzen Trainergeschichten davor dachte ich mir auch wieder, ja, okay, dann ist der in ein paar Wochen auch wieder weg. Aber er hat wirklich sein Konzept gut an die Hertha-Spiele drangebracht und die haben sofort Gas gegeben und wirklich wie eine Mannschaft gespielt. Also, das war ja teilweise wirklich, würde ich sagen, so auf Hoffenheim-Wolfsburg, also halt Europa League-Niveau. Und ja, dann geht es gerade zum Ende hin, dann nicht mehr so überragend gespielt.
Der hat auch sehr wahrscheinlich einfach die Motivation
Eben,
gefehlt.
die
Die
Luft
haben
war ja
einfach für
raus.
nichts mehr gespielt.
Ja, genau. Es war ja einfach nur, ob man jetzt 9., 10., 11., 12. wird, ist ja im Endeffekt auch egal. Und ich bin sehr gespannt. Ich meine, das muss man ja gerade erst recht bei dem Big City Club erwähnen, wo ja viele Millionen reingepumpt werden, was so die
Vielleicht
nächsten
nochmal
Jahre
150.
passiert. Also, ich sag mal so mit den Transfers, jetzt kommt dann nächste Saison, ist ja dann auch Toussaint zum Beispiel da.
Ja.
Die Spieler, die Hertha verpflichtet hat, wahrscheinlich jetzt noch verpflichten wird, so viel Geld wieder reingepumpt wird. Also da muss man eigentlich auf jeden Fall einen einstelligen Tabellenplatz erwarten, oder?
Ich würde sagen, sogar mehr. Der Investor Lars Windhorst hat auch angesprochen, dass Europa das Ziel ist und man kann vielleicht Meister werden. Das sehe ich aktuell noch nicht als realistisch an. Ja. Diese 150 Millionen, die jetzt reingepumpt werden im Verein, sind prinzipiell ja fast das doppelte Wert, wenn man so sieht. Best Beispiel dafür ist Sané, den Bayern letztes Jahr für knapp 110, 120 bekommen hätte, jetzt für 50. Durch Corona sind da alle Preise gesunken und man kann fast die Spieler für die Hälfte des Preises mehr oder weniger alle kriegen. Und 150 Millionen helfen dem Team schon sehr weiter. Und wenn man da am Ende so viel Geld investiert, man hat ja jetzt diese Saison auch schon 85 investiert, plus ein Toussaint, dann ist Europa schon das Minimum. Du hast noch kurz Labbadia angesprochen. ein Fakt zu Labbadia, den ich als sehr wichtig empfinde. Wenn Ibisevic in Fahrt kommt, kommt Hertha in Fahrt. Ibisevic war auch der beste Torschütze mit 7 Toren. Und Labbadia hat einfach wieder Ibisevic ans Laufen bekommen. Und wenn das passiert, läuft es bei der Hertha prinzipiell sehr gut.
Ja, auf jeden Fall. Also der Wedat zeigt, dass er es noch drauf hat. Und ohne die Statistik zu wissen, würde ich mal sagen, er hat mindestens 6 von seinen 7 Toren unter Bruno geschossen. Also er ging unter ihm völlig, ja, nochmal auf, kann man ja sagen. Er war ja schon fast in Vergessenheit geraten unter den anderen Trainern. Auch Luke Bacchio mit 7 Toren kann man erwähnen, ist auch der beste Scorer bei der Hertha mit 14 Scorerpunkten. Und wen man auch auf
Oder
jeden
wie
Fall.
Klinsmann sagt, Fehltransfer.
Bitte?
Oder wie Klinsmann sagt, eine absolute Fehlinvestition.
Ja, der Cleansey, den darf man eigentlich nicht mehr erwähnen. Also der wirklich, er war schon der
Aus
schlechteste
deiner
Trainer von
Zeit können
allen.
wir auch noch kurz zu sprechen zu kommen. Sportlich war es ja prinzipiell gar nicht so schlecht, was da alles passiert ist. Aber der Abgang jetzt im Nachhinein, der war schon sehr kurios. Und besonders
Mit dem
das
Tagebuch,
Tagebuch,
ja.
wie das an die Öffentlichkeit kam. Na, da kann man nur Theorien aufstellen, aber das ist schon sehr wild, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt und das darf prinzipiell auch nicht passieren. Und sein Ruf hat das auch sehr geschädigt. Ich glaube nicht, dass er nochmal einen Job in Deutschland bekommen wird. Ob er daran überhaupt Interesse hat, ist die andere Frage. Aber das war schon sehr rufschädigend für ihn.
Ja, also das war echt ein Mega-Skandal. Martin vielleicht nicht so vor Augen, weil bei Hertha viele Skandale in dieser Saison passiert sind. Aber ja, im Endeffekt hat er sich schon ein Stück weit zur Witzfigur gemacht. Ich erinnere mich da auch direkt ans erste Spiel, als er die eigene Kurve abgefilmt hat. Es war wirklich, es sind Bilder, die werde ich glaube ich nicht so schnell vergessen. Es war wirklich. Also, das kannst du ja keinem erzählen, dass der Trainer dann beim ersten Spiel die Fankurve filmt. Auch wenn die Fans von mir aus sehr geil sind und ja, die Mannschaft echt pushen. Aber allein das war schon unglaublich witzig, fand ich. Und ja, dieses Tagebuch ist natürlich negativ, aber im Endeffekt musste ich auch drüber lachen, muss ich ehrlich sagen. Und der Cleansey hat sich echt als Deutscher, ja. Finde ich echt ein bisschen lächerlich gemacht.
Ja, hat sich aber immerhin pünktlich vor Corona noch zurückgezogen in die USA.
Das stimmt.
Und jetzt noch kurz auf die Transfers zu sprechen zu kommen. Piatek, Luke Bakio, Kunja, Askibar, Löwen und Rädern hat er für 85 Millionen geholt. Ich würde sagen, Piatek, Kunja und Luke Bakio waren prinzipiell keine schlechten Transfers. Trotzdem, der einzige, der so richtig gezündet ist, Piatek kam, glaube ich, erst im Winter. Weil Luke Bakio, der jetzt unter Bruno Labbadia schon sehr gut aussah.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Gunja ist echt einer der Spieler, auf die ich sehr gespannt bin bei Hertha. Ich glaube, der hat echt das Zeug, ein sehr guter Bundesligaspieler zu werden, was er teilweise da gemacht hat. Er hat ja auch mal vor 2, 3 Jahren, der kam ja von Leipzig, so ein
Ja.
unfassbares Tor gemacht. Also ich weiß überhaupt nicht mehr, gegen wen das war, aber ich weiß nicht, ob du dich jetzt speziell daran erinnerst, aber er hat, glaube
Nee.
ich, bis das Tor der Saison im Nachhinein bekommen. Also das war wirklich unfassbar. Und er ist ja auch erst 21, das darf man ja nicht vergessen.
Kunja hat trotzdem schon einige Angebote aus dem Ausland. Sprich, er könnte rein theoretisch auch irgendwann gehen. Die Frage ist, Hertha hat es eigentlich prinzipiell bei dem Geld aktuell nicht nötig, einen Spieler zu verkaufen. Deswegen rechne ich auch nicht mit dem Abgang. Toussaint von Lyon wird noch sehr interessant werden. Und von der Hertha, wenn du jetzt was prophezeien müsstest, auf welchen Tabellenplatz geht es nächste Saison?
Boah, das ist natürlich echt schwierig bei der Hertha, weil
Okay,
der.
sagen wir einfach Europa oder nicht?
Also so rein von den Spielern her traue ich ihnen das schon zu. Ich sag aber, es wird ganz knapp nicht reichen. Also
Gut, dann jetzt
8er,
wissen wir auch noch
9er.
nicht, welche Spieler kommen werden. Ne?
Ja, klar.
Vielleicht werden sie auch noch Mario Götze in die Richtung was kriegen, aber die ist ein großer Fan von ihm. Das werden wir noch alle schauen müssen, ob da was in die Richtung geht und welche Spieler sie für die 150 Millionen kriegen werden. Da werden sie schon einige gute Spieler kriegen können. Die Frage ist, wie viele möchten nach Berlin. Das müssen wir noch abwarten.
Ja, das stimmt. Ich habe gerade nach diesem Tor gegoogelt, weil mich das interessiert hat. Und es war das Tor des Jahres 2019 gegen Leverkusen. Ja, also wenn ihr das Tor nicht mehr vor Augen habt oder das euch nochmal angucken wollt, dann googelt das mal auf jeden Fall, es lohnt sich. War ein geniales Tor, kannst ja auch mal gleich nachgucken. Ich sehe es mir auch gerade nochmal live an. Ja, ein Gaumenschmaus, würde ich sagen. Sehr empfehlenswert.
Ja,
Und
ich denke mal, wenn du nichts mehr zu Hertha zu sagen hast, werden wir diese Episode jetzt beenden. Oder gibt es da was von deiner Seite aus?
nee, alles gut. Also ich würde mal sagen, wir haben die drei Vereine, wo echt ja viele Überraschungen dabei waren, abgehakt. Und dann
Ja.
geht's schon in der nächsten Folge mit den einstelligen Tabellenplätzen weiter und Richtung Europa und dann auch irgendwann Champions League.
Genau, das war's mit dieser Episode des täglichen Sportpodcasts. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis zum nächsten Mal.
Ja, ciao.